Blödsinn deutscher Zeitungen. Die Zusammenstellung der beiden Teile des neuen preußischen Blättchens macht übrigens einen ergötzlichen Effekt. In einigen der letzten Nummern, zum Beispiel, enthält das Oberstübchen folgenden kanzelrednerischen Blödsinn. Der König von Preußen steht im März 1849 zum zweiten Male auf einem Höhepunkte der ihm in der Mitte des Jahrhunderts angewiesenen Laufbahn. Die verlierende Revolution, schon bis ans Kinn unter Wasser, streckt von Frankfurt aus flehend die Hand nach ihm aus, und welcher sie, keck und verzagend zugleich, eine Krone von Goldpapier voll Blut und Kot ihm hinhält. Und Deutschland, erhebend von dem Sturze der versinkenden Revolution, erwartet sein Schicksal aus dem Munde des Königs. Rechts öffnet sich der Weg der Treue, der Ehre, der Macht, der Weg des Königs von Gottes Gnaden, links der Weg der Lüge, der Schande, der Ohnmacht, der Weg der revolutionären Usurpation. Die Frage, rechts oder links, ergeht durchdringend durch alle Gaukelspiele des Konstitutionalismus und des Radikalismus geradenwegs an des Königs Gewissen. Im März 1848 stand der König zuerst auf einem solchen Höhepunkte, an einem solchen Scheidewege. Damals galt es seinen Thron, sein Land, Deutschland schützen, behaupten, retten oder aufgeben der Revolution gegenüber. Auch damals harrte Deutschland zitternd vor der siegenden Revolution der Entscheidung aus dem Munde des Königs. Preußen fest und stark in sich, Preußen mächtig in Deutschland, Preußen und Deutschland fest, stark und mächtig in der Christenheit. Das war 1848. Das ist 1849 das Ziel, zu dem der Weg rechts hinführt. Wir brauchen nicht auszusprechen, welche Wege im März 1848 eingeschlagen worden ist. Nicht der Menschenverdienst, Gottes Gnade, von der die Könige sind, Gottes, der seine ewigen Ordnungen ehrt, der die wankenden Throne hält und die zagenden Könige stärkt, der die Gefallenen wieder aufrichtet, Gottes Gnade ist es, die den König noch einmal, vielleicht zum letzten Male, auf einem solchen Höhepunkt, an einem solchen Scheideweg stellt. Möge der 18. März 1849 ein Tag der Buße, aber auch ein Tag rechtschaffender Früchte der Buße sein. Welch ein riesenhafter, gottbegeisterter Mut gehört nicht dazu, für einen Konsistorialrat dem Könige solche biblische Sottisen zu sagen. Wahrhaftig, ein stilles, wärmendes Gefühl etwa, wie beim Genusse eines guten Seidels bayerischen Biers, muß die Eingeweide eines Landesvaters behaglich durchziehen, wenn er solche Bußpredigten liest und an sein herrliches Kriegsheer. Am 18. März vorigen Jahres, wo waren da die hochwohlehrwürdigen Konsistorialräte, Superintendenten und Bischöfe der königlich-preußischen Landeskirche? Damals verkrochen sie sich in die hintersten Hintergemächer ihrer Wohnungen, während draußen die Kanonen donnerten und die besoffenen Pommern in den Häusern Weiber und Kinder massakrierten. Und erst, als ihre geängstigten Ehehälften und Kinder das Schießen gar nicht mehr vertragen konnten, erst da krochen die couragiertesten unter ihnen aus ihren Höhlen hervor und stiegen unter dem Schutz ihrer Talare und Bäffchen über die Barrikaden, etwa um den wankenden König in seinem Vertrauen auf die Gnade Gottes zu stärken und ihn an seine Pflichten zu mahnen, ein strenges Gericht über die Rebellen zu halten? Bewahre! Sie zogen aufs Schloss, um die Einstellung des Blutvergießens und den Rückzug der Truppen zu erwirken. Dieselben Herren Konsistorialräte haben jetzt bereits wieder so viel Courage gewonnen, dass sie es wagen, der irdischen Majestät die Erhöhung ihrer eigenen Bitte zum Verbrechen zu machen. Die neuen preußischen Jesajasse beschränken ihre Heldentaten darauf, dem neuen preußischen Hiskia Vorwürfe zu machen, die ihm lieber sind, als die größten Schmeicheleien. Zwei Tage später ist der Jahrestag des Berliner Aufstandes selbst. Der neue preußische Kalender enthält hier folgendes Evangelium für Sonntag, den 18. März, Letare. Neues preußisches Evangelium, Kapitel 65, Vers 1. Der 18. März, dies Datum, ist allein ein leitender Artikel voll Inhalts, wie ihn nur der Finger Gottes schreiben kann. Vers 2. Vor ihm sollen sich bücken alle Höhen und alle Zungen, auch die der Fürsten bekennen, dass er allein der Herr ist. Vers 3. Er hat geschmolzen und es waren viel Schlacken. Er hat gewaschen und es war viel Schmutz. Wer wird uns läutern und reinigen? Vers 4. Unsere Wäscher vom verflossenen Jahr haben uns nur mehr beschmutzt, unsere Schmiede haben nur das Feuer angefacht, und es war niemand da, welcher den Hammer zu schwingen verstand. Vers 5. Umstürzen und niederreißen, das ist die Baukunst des jetzigen Geschlechts. Teils mit Bewusstsein, teils in dunklem Gefühl sucht man den Eckstein. Vers 6. Um ihn zu zertrümmern, denn ihm allein, nicht dem Gebäude, ist der Untergang geschworen. Vers 7. Sie wollen wieder bauen auf einen anderen Grunde, die armen Toren, und wissen nicht, dass nur der Eckstein bleibt und alles andere schwindet. Vers 8. Was man bisher gebaut, ist Menschenwerk. Den Eckstein aber, den hat Gott gelegt und nicht die Fata Morgana der Radikalen. Vers 9. Nein, das Gebäude, was schon Moses schaute, wird aus den Trümmern aufgerichtet werden. Man bewundere den Zusammenhang und die kühne Gedankenfolge dieser neuen preußischen Weissagungen auf das feudale, christlich-germanische Himmelreich, das für diese braven Prediger wieder nahe herbeigekommen ist. Die Inspiration von oben, die göttliche Trunkenheit der Prophetin blitzte aus jedem Wort, namentlich aber aus jedem Übergang hervor. Selbst der Prophet Ezechiel verstand es nicht so gut, Subjekt und Prädikat malerisch durcheinander zu werfen, wie diese neuesten Männer Gottes. Diese strengen Kirchenväter übrigens, die der irdischen Majestät den Beruf geben, vermittelst meines herrlichen Kriegsheeres die wühlerische Sünde in jeden Gestalt mit Sumpf und Stiel auszurotten, haben zuweilen selbst Momente der Barmherzigkeit und des wehmütigen Mitgefühls für die armen, verlorenen Kinder der Finsternis, die Demokraten. In Nummer 62 entdeckt ein würdiger Seelsorger, dass die Hallische Demokratische Zeitung der Kontrarevolution allen dauernden Erfolg abspricht, weil die Grundlage aller reaktionären Macht, der religiöse Glaube, seine Wurzel im Volk verloren habe. Hocherfreut nimmt er sogleich zu Protokoll, dass der Glaube selbst nach Aussage der Demokraten die Wurzel aller guten preußischen Gesinnung, alles Gehorsams gegen die Obrigkeit ist und schließlich aus diesem ehrlichen Eingeständnis der Hallische Demokratischen Zeitung, dass sie es wenigstens ehrlich meint und daher wohl noch zur Buße zu bringen sei. Ob der Herr Pastor mit seiner Hoffnung auf Bekehrung der Hallischen Demokratischen Zeitung Aussicht auf Erfolg hat, können wir nicht wissen, da wir das Blättchen nicht kennen. Bewundern aber müssen wir die Naivität des wohlehrwürdigen Herrn, der die Äußerung irgendeines demokratischen Lokalblatts als das Programm der Demokratischen Partei sofort aufgreift und mit beiden Händen festhält. Wir für unseren Teil versichern wenigstens dem Herrn Pastor, dass es uns höchst gleichgültig ist, ob das Volk den Glauben hat oder was für einen Glauben es hat. Man muss wirklich Gottes Wort vom Lande oder sonst ein Stück Theologe sein, um sich nach den letzten Erfahrungen noch einzubilden, das Volk, die revolutionären Proletarier und Bauern würden ihre irdische Existenz ihren himmlischen Hoffnungen opfern und ihren hungrigen Magen mit Brotkarten abspeisen, die erst in irgendeiner anderen Welt zahlbar sind. Unsere Proletarier und Bauern verlangen handgreiflichere, materiellere Kost als Bibelsprüche und preußische Litaneien, umso mehr als sie zu sehen, dass die Herren Konsistorialräte sich für ihre Bemühungen recht artig zahlen lassen und bis zum 40. Jahre regelmäßig ein ganz hübsches Bäuchlein anlegen. Genug. Der Herr Pastor glaubt nun einmal, die Hallische Demokratische Zeitung, die bereits den Glauben an den Glauben hat, sei noch zu bekehren. Einem so wohlmeinenden Blatt gegenüber wäre tertullianische Strenge höchst unchristlich. Wo das Herz noch nicht ganz verhärtet ist, muss man mit eindringlicher, liebevoller Ermahnung anpochen. Und so geschieht's. Bei Lesung des ganzen Artikels hat uns, warum sollten wir es nicht gestehen, ein schmerzliches Gefühl des Mitleids gegen die bis zum Wahnsinn betörten und verzauberten Menschen ergriffen. Nicht als fürchteten wir, dass dadurch viele verführt werden könnten, wiewohl ein Tropfen zum andern kommt und schon die allmähliche Gewöhnung an solche Stimmen der freien Presse sittlich schadet, sondern dass die Rädelsführer doch gewiss selbst so verführt sind. Das tut schmerzlich weh. Aber wir gehen jetzt in diesem Gefühle vorüber, weil es sich nicht unterdrücken lässt. Wir halten uns an die Demonstration selbst. Welche Milde und Sanftmut, welche apostolische Wärme in diesen tief gewühlten Worten, gewiss. Die Hallische Demokratische Zeitung wird dieser Vermahnung nicht widerstehen, sie wird ablassen von den Pfaden des Teufels, auf die sie sich verirrte. Sie wird zu Bruder Leo und Gerlach in die Betstunde gehen. Ob übrigens das Volk den Glauben habe, schließt unser Pastor, sei ziemlich gleichgültig. Seine letzte Hoffnung sei vielmehr der Glaube selbst, der Glaube allein, welcher alles vermag und wo er abhanden gekommen ist, auch wiederkommen kann, welcher auch die Rädelsführer selbst ereilen kann, auch den Verfasser jenes Artikels in der Hallischen Demokratischen Zeitung überwinden kann. Und welcher Christ wollte seinen Feinden nicht diese Wohltat für die Zeit und Ewigkeit wünschen? Möchte sich doch auch an den Demokraten oder an ihren einen die selige Macht dieses allerheiligsten Glaubens bald bewähren. Edelmütigster aller Landprediger, wir sind zu weit entfernt, ihre wohlwollenden und menschenfreundlichen Absichten zu verkennen. Wir wissen im Gegenteil sehr gut, dass es in der sogenannten Demokratischen Partei Leute genug gibt, die selbst nichts weiter sind als in ihrer Karriere gestörte Landprediger. Solche Leute sitzen sogar in der Berliner Kammer bis auf die äußerste Linke. Sie würden nicht nur sich ein großes Verdienst erwerben, sondern auch uns einen nicht zu ermessenden Gefallen, wenn sie diese armen Verirrten des Völkerfrühlings kolossale Maikäfer von Berserkerwut ergriffen, auf den rechten Glaubensweg zurückführen wollten. Wir sind überzeugt, dass die fraglichen Individuen, deren innerste Herzensrichtung in Gefühlsweiche und Rührungsfähigkeit gewiss mit ihrer eigenen durchaus harmoniert, mit ihren eigenen Bemühungen für den wahren Glauben und den Gehorsam gegen die Obrigkeit wiederzugewinnen wären. Lassen Sie sich durch nichts abschrecken, würdigster Mann. Der spätere Abrechnungsprozess der revolutionären Partei mit ihren Feinden würde sich dadurch jedenfalls um ein bedeutendes vereinfachen. Das ist die neue Preußische Zeitung in ihrem ersten Stock. Man sieht, die Herren Konsistorialräte sind unverfälschte Kirchenväter, streng und unerbittlich gegen die Großen, gegen die Könige, liebevoll und barmherzig gegen die Geringen, die Verführten, die noch nicht ganz verhärteten. Während nun im oberen Stockwerk solcherlei feierliche Bußpredigt und ernste Vermahnung ihr Wesen treibt und die reumütige Zerknirschung einer geknickten Heulerseele erstes Erfordernis zur Mitarbeiterschaft ist, geht es unten im Redechaussee ganz gemütlich und fidel her. Hier ist eine Art Portierloge errichtet, in welcher die eigentlichen Stifter des Blatts, die verbummelten Referendarien, Supernumerarien und Leutnants, ihre Standquartier aufgeschlagen haben, Weißbier trinken, Zigarren rauchen und etwa folgende Konversation vorführen. Siehe Nummer 6065 der neuen Preußischen Zeitung Feuilleton. Bummler 1. Neulich ging der Bürgerkaplan mit einem ganz hübschen Frauenzimmer unter den Linden spazieren. Bummler 2. Er sagt, es sei seine Cousine, Bummler 3. Cousine? Na, ich möchte den Stammbaum sehen. Bummler 1. Gähnt. Der Bürgerkaplan denkt auch. Es gibt nur ein Berlin. Bummler 2. Er sagt, die Dame heiße Fräulein Schröder. Bummler 1. Apropos, der dicke X liebäugelt von der Tribüne, wenn er spricht, immer mit einigen Damen auf der Galerie. Bummler 3. Ja, ich höre aber, seine Eroberungen sollen sehr antediluvianisch sein. Bummler 2. Das sieht ihm ähnlich. Gestern hatte er übrigens ein Rendezvous am Halleschen Tor. Bummler 1. So? Das müssen wir in den Zuschauer setzen. Bummler 3 nach einer Pause. Gestern haben sich die Garde-Ulanen mit dem Zivil geprügelt. Bummler 4 tritt ein. Guten Morgen, Bummler. Bummler 1. Was gibt's Neues? Bummler 4. X amüsierte sich gestern in der Esmeralda in Begleitung seiner Schwester Freundin. Bummler 1. Sonst nichts? Bummler 4. Doch, Elsner hat sein Stammlokal im Café de la Liberté aufgeschlagen und macht dort einer Hebe bedeutend den Hof. Herr Elsner scheint eine Passion für schöne Kellnerinnen zu haben. Bummler 1. Weiter. Bummler 4. Eben ist mir der Bürgerkaplan begegnet mit aufgeschlagenem Paletotkragen. Bummler 2. Aha. Gewiss, damit sein Rival der Garde du Corps ihn nicht erkennt. Bummler 3. Was ist das für eine Geschichte? Bummler 2. Ich weiß nicht genau, ich muss erst weiterhören. Setzer kommt. Herr Vorbummler, es fehlen noch 2 Spältchen Manuskript. Bummler 4. Wart, hier ist noch was. Die Gardeschützen bekommen statt der Helme Filzhüte wie die Konstableoffiziere. Bummler 3. Dumme Geschichte. Darüber werden die Demokraten schlechte Witze reißen und sagen, es fehlt die Pointe, die Spitze. Bummler 1. Ist das alles? Bummler 4. Hier ist noch eine Notiz. Vor 2 Jahren besorgte ein gewisser Literat Karl Grün in Paris bei dem bekannten Prozess des Grafen Hatzfeld mit seiner Frau gegen sehr anständigen Honorar die Interessen des Grafen in Paris und in der französischen Presse. Wie sich nachher auswies, hatte Herr Grün zu gleicher Zeit von der Gegenpartei der Gräfin Bezahlung genommen für gewisse Mitteilungen. Wie nennt man wohl dergleichen? Bummler 3. Mit dem Grün bin ich noch nicht ganz im Klaren. Von den Individuen muss es doch ganz andere, viel schönere Geschichten geben, wenn ich nur erst dahinter käme. Bummler 1. Ach, lass den Mann laufen. Er sieht mir gerade so aus, als ob er von Natur eigentlich zu uns gehöre. Ist das alles? Eh bien. Dann wollen wir den Klatsch aufschreiben und du, Bummler 3, kannst einen Brief aus Leipzig fabrizieren, nebst einer großen Verschwörung und dass Destes Blondinen seit ihrer Abreise sehr traurig ist. Macht, dass ihr fertig werdet. Wir wollen zu Wassmann gehen und einen Seidel trinken. Derart ist die anmutige Konversation, die im Unterstübchen der Neuen Preußischen Zeitung verhandelt wird, während oben die Konsistorialräte sich mit Bußpredigten heiser schreien. Die liebenswürdigen Leute da drunten kümmerten sich nicht im Mindesten um die Konsistorialräte und die Konsistorialräte werden durch den Stadtklatsch der Bummler nicht im Mindesten geniert. Man findet es befremdlich, dass die Konsistorialräte und die Bummler so harmlos und friedfertig in demselben Blättchen sich vertragen. Aber sie gehören notwendig zusammen. Wenn der Konsistorialrat ein gutes Ministerialdinner zu sich genommen hat, ist ihm die Bummelei des Berliner Zuschauers sozusagen Bedürfnis. Und wenn der Bummler nach verbummelten Nächten spät am Tage mit der Sehnsucht nach einem einmarinierten Hering erwacht, die einzige Tageszeit, an der er Sinn für die ernste Politik hat, so tut ihm ein solcher Konsistorialrat genau dieselben Dienste. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Gros und dem Feuilleton der Neuen Preußischen Zeitung. Auch sie wird durch den Ernst der Ereignisse täglich mehr dazu gedrängt, ein honnettes Blättchen zu werden und sich dadurch zu ruinieren. Der Zuschauer, die letzte Zuflucht ihres Restes von Humor, wird täglich platter und fader. Bald wird auch er eingehen und den rührend loyalen poetischen Ergüssen bleichsüchtiger Konsistorialratstöchter und pommerscher Edelfräulein weichen, stille blonde Jünglinge, die den Glauben haben und die die Schwindsucht, werden sich des Feuilletons bemächtigen und die Bummler werden an die Luft gesetzt, mit Gott für König und Vaterland.